Journal Panorama. Guten Abend. Das Thema Abtreibung ist ein hochemotionales. Immer wenn es um Pro und Contra geht, gehen auch die Wogen hoch. Zuletzt stand Polen deshalb fast am Rand einer Unruhewelle. Nach massenhaften Protesten von Frauen hat das Parlament praktisch in letzter Minute ein Gesetzesvorhaben zurückgezogen, wonach die Abtreibung so gut wie komplett verboten worden wäre. Das katholisch geprägte Land hat schon bisher eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in Europa. Viele Polinnen reisen ins Ausland, wenn sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, etwa auch nach Österreich. Hier bei uns ist der Schwangerschaftsabbruch seit 1975 innerhalb der ersten 3 Monate nach ärztlicher Beratung straffrei gestellt. Danach nur mehr nach medizinischer Indikation. Die sogenannte Fristenlösung wurde durch die Frauenbewegung erkämpft. Im Parlament setzte die damalige SPÖ-Mehrheit sie gegen ÖVP und FPÖ und trotz eines stark unterstützten Volksbegehrens dagegen durch. Wie viele Abtreibungen in Österreich durchgeführt werden, darüber gibt es nur Schätzungen. Um die 100 pro Tag sollen es sein. Im Europavergleich wäre das sehr viel. Aktuell versucht jetzt die Bürgerinitiative Fakten helfen, eine anonyme bundesweite Statistik durchzusetzen, inklusive Motiverforschung. Doch es gibt Gegner einer solchen Zählung. Sie befürchten eine neuerliche Verschärfung der Regeln und fordern ihrerseits besseren Zugang zu Verhütungsmitteln als Prävention. Aber warum treiben Frauen überhaupt ab? Treffen diese Entscheidung, die, wie es in der folgenden Sendung heißt, zu den schwierigsten im Leben einer Frau gehört? Isabel Engels hat nachgeforscht.
Ich habe das sofort gespürt. Also es ist ein komisches Gefühl im Körper, wo ich einfach spüre, okay, irgendwas ist jetzt anders. Und ich habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Ja, ich habe das meinem Partner gesagt. Er hat irgendwie, ja, shit happens auf die Art. Ich war halt total im Zweifel. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll.
Als Lena, der richtige Name bleibt auf ihren Wunsch ungenannt, ungewollt schwanger wurde, war sie 26 Jahre alt. Sie war bereits Mutter einer kleinen Tochter und lebte mit einem Mann zusammen, der ebenfalls schon 2 Kinder hatte. Weiterer Nachwuchs war nicht geplant. Die Partnerschaft befand sich in der Krise. Lena hatte keinen Job und litt unter Depressionen. Daher war auch ihre Menstruation ausgeblieben. Sie glaubte, ohnehin nicht schwanger werden zu können und verhütete nicht. Noch im ersten Schock über die ungewollte Schwangerschaft ging Lena zum Ambulatorium am Fleischmarkt in Wien, das heute Pro Woman heißt, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen.
Ich habe dort mit einer Ärztin gesprochen, die mir gesagt hat, solange ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich abtreiben will, soll ich es nicht machen. Und dann bin ich wieder nach Hause und habe nochmal nachgedacht, auch mit meinem Partner gesprochen und mit Freundinnen. Und ja, dann habe ich mir nochmal einen Termin ausgemacht, da sind wir dann zu zweit hingegangen, also mein damaliger Partner und ich. Und da habe ich es dann machen lassen.
Nach eingehenden Überlegungen hatte sich Lena am Ende der 12. Schwangerschaftswoche für eine Curettage entschieden, die operative Entfernung der Gebärmutterschleimhaut. Die heute 38-jährige Selbstständige im Kreativbereich erinnert sich an ihre damalige Lebenssituation zurück.
Mir selber einfach verdammt scheiße gegangen und ich auch einfach froh war, ein Problem zu lösen, wo ich das Gefühl habe, das schaffe ich jetzt nicht. Und ich auch Angst gehabt habe, dass ich vielleicht jetzt die Gewissheit, ein Kind zu bekommen, so als Rettung sehe, an der ich mich festklammer, so jetzt wird es mir besser gehen, weil jetzt bekomme ich ein Kind und um das kann ich mich dann kümmern und sozusagen da was kompensieren, und das wollte ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass es eine Entscheidung war, die vielleicht jetzt ein bisschen gedauert hat, aber die einfach tief aus mir gekommen ist, wo ich gespürt habe, das ist das Richtige.
Auch später haderte Lena nicht mit ihrem Entschluss.
Also es hat mir leid getan und ich habe noch immer ein Ultraschallbild und alle paar Jahre denke ich dran, wie alt wäre das Kind jetzt oder so. Aber es ist nicht so, dass ich darunter leide unter dieser Entscheidung.
Es ist eine, glaube ich, der definitiv schwierigsten Entscheidungen, die eine Frau in ihrem Leben zu treffen hat, wenn sie ungewollt schwanger ist.
Sagt Martina Morawetz, Sozialarbeiterin und Beraterin bei der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Und passieren könne eine ungeplante Schwangerschaft jeder Frau in den 35 Jahren ihrer Fruchtbarkeit. Obwohl Informationen über Sexualität und Verhütung heute leichter zugänglich sind denn je, halten sich alte Mythen hartnäckig.
Beim ersten Mal Sex kann ich nicht schwanger werden, wenn der Bursch aufpasst, dann kann ich auch nicht schwanger werden. Man hat gehört von der Freundin und von der Nachbarin, auf die Pille nimmt man wahnsinnig zu, kann man nie wieder Kinder bekommen. Wenn man die Pille nimmt, kriegt man Krebs. Also ganz viel Unklarheiten oder Unsicherheiten, ganz viele Gruselgeschichten, die da noch durch die Gegend geistern. Nicht nur bei Jugendlichen, auch bei erwachsenen Frauen.
Die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung bietet anonyme und kostenlose Beratung in Wien und Umgebung, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Frauen im Alter zwischen 21 und 30 sind am häufigsten von ungewollten Schwangerschaften betroffen. Zur Risikogruppe zählen aber auch Frauen, die selten Sex haben und daher nicht dauerhaft verhüten, sowie Frauen, die glauben, nicht schwanger werden zu können, weil sie stillen oder bereits im Wechsel sind.
Meine Erfahrung ist, dass wirklich ganz viele erwachsene Frauen keine Ahnung haben darüber, wie ihr Körper funktioniert, keine Ahnung haben, was eigentlich die passende Verhütungsmethode ist für sie.
Die First Love Ambulanzen für alle Fragen rund um Sexualität und Verhütung richten sich eigentlich an Jugendliche beiderlei Geschlechts, haben sich jedoch zu Mädchenberatungsstellen entwickelt. Der Versuch, eine eigene Ambulanz für junge Männer zu betreiben, scheiterte, wie Martina Morawetz berichtet.
Es wurde extrem gut beworben, es ist sehr gut publik gemacht gewesen und es ist innerhalb eines Jahres ein Bursch erschienen. Und dann musste aus Kostengründen geschlossen werden.
Beim Sex ein Kondom zu verwenden, wäre der Beitrag der Burschen, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Doch Martina Morawetz stellt eine gewisse Kondommüdigkeit fest, die damit zu tun hat.
Natürlich in dem Moment, wo es unglaublich aufregend ist, unglaublich spannend und unglaublich das erste Mal und gut gedacht und in der Praxis funktioniert es dann halt nicht so, weil die Aufregung zu groß ist.
Ungewollte Schwangerschaften sind das Ergebnis fehlender bzw. unzureichender Verhütung oder von Verhütungsunfällen und führen in Österreich zu etwa 35.000 Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr. Was zu tun wäre, um diese im internationalen Vergleich sehr hohe Zahl zu reduzieren, liegt für den Frauenfacharzt Christian Fierler auf der Hand. Er ist Leiter des Ambulatoriums für Schwangerschaftsabbruch Gynmed in Wien sowie des Verhütungsmuseums.
Ganz ähnlich wie im Straßenverkehr, die Zahl der Verkehrsunfälle ist das Ergebnis der Prävention. Je besser die Menschen Auto fahren können, je mehr sie die Regeln respektieren, umso weniger Autounfälle gibt es. Und in der Sexualität ist das Gleiche. Je besser die Menschen verhüten, je besser sie Bescheid wissen, je besser sie sich auch wirksame Verhütungsmittel, sprich Langzeitverhütungsmittel leisten können und auch anwenden, umso weniger ungewollte Schwangerschaften und damit Schwangerschaftsabbrüche gibt es.
Wer ein Kind will, verhütet nicht. Wer keines will, verhütet. Das wäre vernünftig. Aber handeln die Menschen auch so? Nein, sagt die Soziologin Christine Geserik vom Österreichischen Institut für Familienforschung.
Es wird auch immer so getan, als sei jetzt das Schwangerwerden so eine ganz rationale Entscheidung. Und das wissen wir alle, dass das Kind in einer Situation entsteht, die wenig rational ist von ihrer Beschaffenheit, sondern emotionsgeleitet.
Zwischen geplantem Wunschkind und hundertprozentiger Unerwünschtheit gäbe es noch zahlreiche Schattierungen.
Ungeplant heißt jetzt noch nicht, später vielleicht. Also zum Beispiel kann das diese zeitliche Komponente sein. Das kann ein ganz starkes Ungewollt sein, keinesfalls. Es gibt aber auch in qualitativen Studien so die Aussage, naja, teils gewollt, teils ungewollt. Es gibt so einen diffusen Kinderwunsch, der dann vielleicht einfach dazu führt, dass man nachlässig verhütet oder nicht.
In Österreich müssen Verhütungsmittel selber bezahlt werden. Wären sie gratis, dann würden viel mehr Frauen und Männer verhüten, beziehungsweise von weniger zuverlässigen Methoden auf Pille, Spirale oder 3-Monats-Spritze umsteigen, besagt eine Umfrage für den Verhütungsreport 2015. Die Folge wären 10.000 Schwangerschaftsabbrüche weniger pro Jahr, ist Christian Fierler überzeugt. Martina Kronthaler, Geschäftsführerin von Aktion Leben, der Lebensschutzbewegung Österreichs, bezweifelt, dass der Effekt von Gratis-Verhütungsmitteln tatsächlich so groß wäre. Sie weist aber Vorwürfe zurück, aus religiös motivierten Gründen dagegen zu sein.
Wir informieren sehr klar über Vor- und Nachteile der unterschiedlichsten Verhütungsmittel. Aber ich denke, es ist ja auch eine Kostenfrage. Und wir sind dafür, dass die, die es sich nicht leisten können, bezahlt bekommen. Aber es wäre schon wichtig, vorher auch konkrete Zahlen zu haben. Wie viele betrifft das denn? Und ist das wirklich der Hauptgrund, warum man nicht verhütet?
In Österreich gibt es keine genauen Daten über die Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen, sondern lediglich Hochrechnungen von Zahlen, die von privaten Ambulatorien sowie Krankenhäusern und Ärzten, die Abtreibungen durchführen, zusammengetragen wurden. Dass man sich beim Schwangerschaftsabbruch mit Dunkelziffern zufrieden gibt, versteht Martina Kronthaler von Aktion Leben nicht.
Wir haben nur Schätzungen zwischen 20 und 60 bis 80.000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr. Also das ist irgendwie gewaltig und kaum ein Land verlässt sich auf Schätzungen, die so sehr schwanken.
Unter Experten gilt allerdings die aktuelle Schätzung von 30.000 bis 35.000 Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich im Jahr als seriös, also an die 100 pro Tag. Doch die Aktion Leben hält eine bundesweite anonyme Statistik und eine Erforschung der Motive für einen Schwangerschaftsabbruch für dringend notwendig. Deshalb wurde die Bürgerinitiative Fakten helfen ins Leben gerufen, erklärt Martina Kronthaler.
Wir denken, eine Statistik über Schwangerschaftsabbrüche zu führen, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir uns für die Frage des Schwangerschaftsabbruchs interessieren, dass wir uns Gedanken machen, wie geht es Frauen mit dem Thema, warum entschließen sie sich auch dazu. Wir wollen aber auch gerne wissen, was ermöglicht es, sich auch in einer schwierigen Situation für ein Kind zu entscheiden.
Die Petition und ihre mittlerweile über 54.000 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen fordern eine Meldepflicht für Schwangerschaftsabbrüche. Ohne eine Kostenübernahme für den Schwangerschaftsabbruch durch die Krankenkassen bekomme man aber keine zuverlässigen Daten, merken Kritiker an. Und in der ablehnenden Stellungnahme des Frauenministeriums heißt es:
Zu bedenken ist ferner, dass in manchen Bundesländern ein Schwangerschaftsabbruch an öffentlichen Spitälern weiterhin nicht möglich ist. Solange der Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch nicht österreichweit gewährleistet ist, können auch keine sinnvollen Daten erhoben werden. In vielen westeuropäischen Ländern werden sowohl Verhütungsmittel als auch der Schwangerschaftsabbruch zumindest teilweise von den Krankenkassen finanziert. Deshalb gibt es dort auch genauere statistische Aufzeichnungen.
Das Familienministerium hingegen findet die Anliegen von Fakten helfen sinnvoll.
Um Maßnahmen zur Prävention ungewollter Schwangerschaften hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Auch können mithilfe dieser Informationsgrundlage verbesserte Rahmenbedingungen für werdende Eltern, insbesondere schwangere Frauen, wie etwa bedarfsorientierte Beratung und Unterstützung, geschaffen werden.
Die Erforschung der Motive, die ungewollt schwanger gewordene Frauen zu einem Abbruch bewegen, wäre grundsätzlich interessant, sagt die Soziologin Christine Geserek vom Österreichischen Institut für Familienforschung. Die Befragung müsste aber sehr sensibel durchgeführt werden und keinesfalls im Zuge des Schwangerschaftsabbruchs, zu dem die Frau ja als Patientin in einer Notsituation kommt.
Ich glaube nicht, dass der Arzt die Ärztin fragen sollte: Warum sind Sie heute zu mir gekommen, um den Abbruch vornehmen zu lassen? Es sollte keine Frau in die Position gebracht werden, einen Rechtfertigungsdruck zu verspüren. Das ist, glaube ich, ein ganz heikler Punkt. Also die Frau darf in dieser für sie schwierigen Situation nicht zusätzlich belastet werden. Denn jeder Abbruch ist ein kritisches Lebensereignis.
Abgesehen von den fachlich-methodischen Bedenken rund um das Datensammeln, was spricht eigentlich grundsätzlich dagegen? Für den Gynäkologen Christian Fierler, der selbst bereits einige Studien zum Thema Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Auftrag gegeben hat, ist die Bürgerinitiative eine Alibi-Aktion.
Die Forderung ist im Kern nachvollziehbar. Natürlich braucht man Daten, aber diese Forderung kommt von einer Organisation, die selber ja keine Schwangerschaftsabbrüche durchführt, auch keine Frauen betreut in dem Bereich und die offensichtlich nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir schon sehr viele Daten haben und dass unser Problem in Österreich ist nicht, dass wir nicht wüssten, was zu tun wäre, sondern wir wissen genau, was los ist, wir wissen genau, was es bräuchte. Aber das Problem in diesem Land ist, dass diese Forderungen aus politisch, ideologisch, religiösen Gründen nicht umgesetzt werden.
Der fast missionarisch anmutende Eifer, mit dem sich Christian Fierler seit Jahren für einen möglichst einfachen Zugang zum Schwangerschaftsabbruch einsetzt, mag bisweilen befremden und irritieren. Es gibt Unterstellungen, der Arzt sei Abtreibungsbefürworter, weil er mit seiner Klinik ja davon lebe. Dabei wird übersehen, dass Fierler sich ebenso vehement für bessere Verhütung einsetzt. Von radikalen Abtreibungsgegnern wird er, so wie viele Kollegen, die Abbrüche durchführen, als Babymörder beschimpft. Christian Fierler sieht sich jedoch als Retter von Frauenleben, denn er hat als Arzt in Afrika miterlebt, wohin ein Abtreibungsverbot führt.
In Uganda im Spital sind jeden Tag 3 bis 5 Frauen zwischen Halbtod und Tod ins Krankenhaus gekommen, in die Notaufnahme nach einem illegalen Abbruch. Jeden Tag. Und wir hatten jede Woche 2 tote Frauen und 2 tote Kinder.
Zurück nach Österreich, wo der Schwangerschaftsabbruch noch bis vor 41 Jahren verboten war. Die Forderung nach einer Statistik ist alt und die Debatte verlaufe immer polarisiert, weiß Mariam Tazi-Breve, Politikwissenschaftlerin und Frauenforscherin aus Innsbruck, die derzeit an der Universität in New Orleans tätig ist.
Leider wird es dann immer wieder benutzt von den Abtreibungsgegnern, was auch immer für Gründe aufkommen, um gegen den liberalen Abtreibungsparagrafen, den Österreich hat, aber so liberal ist es auch wieder nicht, aber um ganz grundsätzlich dann wieder dagegen zu argumentieren. Daher diese große Sensibilität, sobald das aufkommt, dass die Sozialdemokratische Partei, auf die ja der liberale Paragraph zurückgeht, dann wieder sagt, nein, lieber nicht, und die Konservativen dann sagen, doch, brauchen wir.
Die Bürgerinitiative geht vom Verein Aktion Leben aus, der sich als unabhängig definiert und von radikalen Abtreibungsgegnern distanziert. Da der Verein aber in einem Naheverhältnis zur Bischofskonferenz steht, vermuten Gegner der Initiative, dass das eigentliche Motiv hinter der wissenschaftlich neutral klingenden Forderung nach Fakten eine Verschärfung der Abtreibungsgesetze ist. Die Generalsekretärin von Aktion Leben, Martina Kronthaler, weist das zurück.
Ich glaube auch, dass wir vielleicht doch erreicht haben, zumindest bei manchen Gegnern jetzt, dass klar ist, dass wir die Fristenregelung nicht in Frage stellen.
Die Fristenlösung wurde in Österreich 1975 eingeführt. Der Schwangerschaftsabbruch ist seitdem straffrei gestellt, wenn er innerhalb der ersten 3 Monate erfolgt, nach medizinischer Aufklärung und von einem Arzt durchgeführt wird. Nach den 12 Wochen ist eine Abtreibung nur mehr mit einer Indikation erlaubt. Das heißt, wenn eine ernste Gefahr für das Leben des Kindes oder der Schwangeren besteht oder eine schwere Behinderung des Embryos vorliegt. Eine weitere, äußerst kontroversielle Problematik. Doch selbst 40 Jahre nach Straffreistellung des freiwilligen Schwangerschaftsabbruchs ist Abtreibung nach wie vor ein Thema, über das die meisten betroffenen Frauen schweigen. Birgit Wittstock hat sich entschieden, über ihre eigene Erfahrung zu berichten, in der Stadtzeitung Falter, für die sie als Redakteurin tätig ist.
Es wird über die Befindlichkeiten im Sinne von Moralvorstellung diskutiert, aber es wird nicht über tatsächliche individuelle Empfindungen zu dem Thema gesprochen.
Wir müssen über Abtreibung reden, war die Überschrift, unter der der Falter im Jahr 2013 eine andere, fortschrittlichere Debatte anregen wollte. Mit ihrem Bericht sprach Birgit Wittstock offenbar vielen Frauen aus der Seele.
Damit habe ich nicht gerechnet, dass so viele so dankbar waren, dass sie gesehen haben, es geht anderen auch so. Man fühlt sich so alleingelassen, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass es auch viele andere Frauen gibt, die es genau gleich erwischt haben und die sich auch alleingelassen fühlen oder alleine fühlen mit dem Thema.
Allerdings erhielt die Journalistin auch feindselige Kommentare, weil sie nicht veröffentlicht hatte, warum sie sich zu einer Abtreibung entschlossen hat.
Total empört und haben mir dann irgendwie unterstellt von, ich hätte einen tollen Job mit viel mehr Geld angeboten bekommen und lauter solche Sachen. Also das sind wirklich die abstrusesten Unterstellungen dann dahergekommen, warum ich das gemacht habe. Also ich glaube wirklich, diese Vorstellung, dass Frauen das leichtfertig machen oder so wie quasi als Verhütungsersatz nutzen, der Prozentsatz ist sicher verschwindend gering, der das tatsächlich tut. Und ich glaube, diese Vorstellung entsteht meistens in Menschen, die selber noch nie in der Situation waren.
Die Situation, in der sich Birgit Wittstock damals befand, war besonders dramatisch. Denn ihre Schwangerschaft war zunächst gewollt. Sie freute sich auf das Kind. Doch dann trat ein Notfall ein, durch den sie sich gezwungen sah, die Schwangerschaft abzubrechen. Sie entschied sich für einen medikamentösen Abbruch mittels der Pille Mifegyne.
Man denkt sich, okay, so wie es einem halt erklärt wird, dass ein bisschen Blut und Gewebe abgeht. Und tatsächlich, eben weil die Schwangerschaft schon so fortgeschritten war, war das aber nicht ein Zellhaufen, sondern war halt wirklich, also so ein kleiner Embryo eben. Zwar nur so 2 Zentimeter groß, aber so, dass man gesehen hat, dass da ein Herz ausgebildet ist und dass das schon kleine so Armansätze hatte und so weiter. Und ich erinnere mich, dass ich sicher eine Stunde oder so in der Toilette gekniet bin und wusste nicht, was ich jetzt damit tun soll. Im Endeffekt habe ich es dann doch runtergespült, aber es war schlimm.
Am Ende der 12. Schwangerschaftswoche sieht ein Embryo zwar schon aus wie ein Minimensch, es sei aber nur das Potenzial eines Menschen. Das findet der Frauenfacharzt Christian Fierler.
Bei einer Schwangerschaft geht es im Wesentlichen immer um die Fantasie und die Projektion und die Bedeutung. Was bedeutet diese Schwangerschaft jetzt für mich? So wie Frauen
eben eines Kindes. Und wenn wir darüber aber auch ehrlich sprechen, da geht es jetzt auch um einen Abschied, da geht es auch um das Beenden eines Lebens, dann wäre das viel, viel ehrlicher und die Frau kann sozusagen auch diesem Gefühl trauen, dass sie deswegen auch sehr traurig ist.
Was Birgit Wittstock damals gebraucht hätte, wäre eine ehrliche Aufklärung darüber gewesen, was nach Einnahme der Abtreibungspille auf sie zukommt und eine empathische Nachbetreuung. Ganz schlimm habe sie die Beschimpfung durch militante Abtreibungsgegner erlebt.
Diese Aktivisten, die dann direkt vor der Klinik stehen und einen Mörder schimpfen, wenn man rausgeht und das irgendwie gerade hinter sich gebracht hat. So richtig schön mit so einem Schild, Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Baby. Und also das ist wirklich sehr verstörend. Was heißt verstörend? Verletzend.
Die Sorge, moralisch verurteilt zu werden, aber auch die Sorge, von der falschen Seite für deren Zwecke vereinnahmt zu werden, hindert Frauen oft daran, offen über ihren Schwangerschaftsabbruch zu reden. Birgit Wittstock möchte diese Erfahrung nicht wieder machen, ist aber deswegen keine Abtreibungsgegnerin geworden, sondern mehr denn je für die Selbstbestimmung der Frauen in dieser Angelegenheit. Die Erfahrungen von Lena, Selbstständige im Kreativbereich und Mutter einer Tochter, zeigen, dass ein Schwangerschaftsabbruch auch von einer Frau unterschiedlich erlebt werden kann, je nach Situation. Während Lena mit der ersten Abtreibung gut umgehen kann, weil das Austragen des Kindes ihre Grenzen ganz eindeutig überschritten hätte, hadert sie mit dem zweiten Schwangerschaftsabbruch, den sie vor 2 Jahren vornahm. Sie und ihr damaliger Freund hatten nicht verhütet, weil ein gemeinsames Kind prinzipiell vorstellbar war.
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mein Partner sich freut. Und dann in dem Moment aber war er total überfordert und wollte nicht. Und hat eigentlich auch gemeint, dass er eigentlich noch lange nicht wollte. Und da haben wir auch ziemlich gestritten, weil ich nicht verstanden habe, wenn er sich so sicher ist, dass er das nicht will, wie er dann so eine schlampige Verhütung verantworten kann. Ich habe mich dann halt entschieden, abzutreiben, weil ich nicht wollte, dass er jetzt Vater wird, obwohl er es nicht wollte. Da war ich dann ziemlich traurig und bereue es auf eine Art auch noch.
Je selbstbestimmter eine Frau diese Entscheidung trifft, je weniger sie vom Partner oder der Familie dazu gedrängt wird, aber je mehr sie von ihrem sozialen Umfeld aufgefangen wird, desto besser wird sie den Schwangerschaftsabbruch verarbeiten. Trauer sei normal, ein Trauma aber selten und schon gar keine unabdingbare Folge, sagt Martina Morawetz von der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Frauen, die unter den Folgen leiden, sollten Hilfe in Anspruch nehmen, tun dies aber selten.
Weil jetzt habe ich einen Abbruch gemacht, jetzt habe ich was ganz was Schlimmes gemacht. Geschieht mir recht, dass mir jetzt schlecht geht. Ja? Das ist sozusagen so ein bisschen das, was von der Gesellschaft verlangt wird. Du hast etwas Schlechtes gemacht, unter Anführungszeichen, und jetzt geht es dir schlecht und das ist deine Strafe dafür. Ganz furchtbar, ich kann es gar nicht hören.
Frauen entscheiden sich für einen Abbruch, wenn ein Kind bzw. ein weiteres Kind ihre persönlichen Grenzen und Ressourcen überschreiten würde. Doch oft ist das nicht so eindeutig. Die Frau ist sich nicht so sicher und befindet sich in einem Konflikt. Das Gefühl sagt ja, der Verstand nein. Wenn man also die Zahl der Abbrüche reduzieren möchte, stellt sich die Frage, wie diese noch ambivalenten Frauen zu einem Kind ermutigt werden könnten. Sind es bessere familienpolitische Angebote?
Die Antwort darauf ist nein. Also nicht für Österreich jedenfalls.
Mariam Tazi-Prewe, derzeit in den USA lebende Politikwissenschaftlerin und Erforscherin des Schwangerschaftsabbruchs.
Österreich gibt unglaublich viel für familienpolitische Maßnahmen aus, an Geld. Und hat relativ großzügige Karenzgesetzgebung plus Karenzgeldmodelle. Und trotzdem ist jetzt nicht wirklich ein Zusammenhang feststellbar. Also, dass das die Geburtenrate irgendwie in die Höhe treiben würde oder andersherum Schwangerschaftsabbruch verhindern würde.
Nicht im Allgemeinen und schon gar nicht in der Situation einer ungewollten Schwangerschaft würden Kindergeld und Karenzzeiten die Entscheidung der Frauen beeinflussen. Es ist vielmehr das Gefühl der Sicherheit, das für Frauen wichtig ist.
In einem Zeitalter der Globalisierung, wo es nur prekäre Jobs gibt etc., wo man kaum planen kann, also das trägt sicher nicht dazu bei, dass Frauen Kinder austragen. Also wenn Frauen eine Sicherheit haben, Sicherheit in jeder Hinsicht, also mit Partner, mit finanziellen Einkommen, also mit Erwerbssituation, mit sozialem Netz rundherum. Das alles trägt dazu bei, dass sie eher sagt ja.
Ich habe mit einigen Freundinnen und Kolleginnen, alle prekär beschäftigte Akademikerinnen, über Kinder, Kinderwunsch und Abtreibungen gesprochen. Die erschreckenden Zahlen: bei 9 Frauen 3 geborene Kinder, 7 Abtreibungen und 4 von vornherein aufgegebene Kinderwünsche. Bei den Gesprächen flossen zum Teil bittere Tränen.
Das schrieb eine betroffene Frau in einem E-Mail an Aktion Leben und mutmaßt, dass die Arbeitsbedingungen der Frauen eine wesentliche Hürde darstellten, sich für Kinder zu entscheiden. Das Schreiben sei eine weitere Bestätigung dafür gewesen, Studien zur Motivforschung zu fordern, sagt Martina Kronthaler. Während Frauen, die sich für einen Abbruch entschieden haben, direkt in die Klinik oder zum Arzt gehen, kommen in die Beratung von Aktion Leben Schwangere, die das Kind prinzipiell wollen, sich aber nicht sicher sind, ob sie es schaffen und eine finanzielle Starthilfe brauchen.
Eine Frau braucht auch eine gewisse Sicherheit, um einem Kind Halt zu geben. Also als schwangere Frau in Wien eine Wohnung zu finden, grenzt bald an ein Wunder. Es gibt in Österreich keinen Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not, so wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also da kriege ich oft wirklich einen Zorn, wie ignorant die Politik ist.
Der Fokus sollte auf die sozialen Bedingungen der Mutterschaft gerichtet werden, statt das Recht der Frau gegen das Recht des ungeborenen Kindes auszuspielen, wie es in der Abtreibungsdebatte stets der Fall ist. Die Frauenforscherin Mariam Tazi-Prewe ist der Meinung, dass eine Frau allein über ihren Bauch entscheiden darf und dass dies unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen auch gerechtfertigt ist.
Solange Frauen alleine zuständig sind für Kinder, also die Väter fühlen sich zwar jetzt mehr in die Mangel genommen, aber nicht wirklich. Aber nicht nur das, auch dass sich die Gesellschaft sozusagen eine größere Gruppe zuständig fühlen würde, weil erwiesenermaßen auch 2 zu wenig sind, um ein Kind aufzuziehen. Und solange das so ist, dann kann man argumentieren, ist es letztlich ihr Recht zu entscheiden.
Es besteht ein gesellschaftlicher Konsens, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Österreich unnötig hoch ist. Ansatzpunkte, diese zu reduzieren, sind einerseits eine verbesserte zielgruppenspezifische Sexualaufklärung und ein leichterer Zugang zu Verhütungsmitteln. Frauen, die ungewollt schwanger werden und sich aus welchen individuellen Gründen auch immer für einen Abbruch entscheiden, sollte dies in Österreich möglichst flächendeckend, sozial gerecht und medizinisch sicher ermöglicht werden. Dass die Thematik offen, sachlich und unideologisch diskutiert wird, dieser Wunsch wird zwar von allen Seiten geäußert, blieb aber bisher weitgehend unerfüllt. Das stellt auch Lena fest. Sie ist glückliche Mutter einer 15-jährigen Tochter und hat 2 Schwangerschaftsabbrüche hinter sich.
Es ist ein ernstes Thema, es ist ein wichtiges Thema, aber ich finde zeitweise übertrieben, wie es aufgeladen wird mit Emotionen und Schuld und Scham und was weiß ich was alles. Das ungeborene Leben hat jetzt nicht die Priorität. Ich denke, da gibt es viel mehr Sachen, um die man sich kümmern soll, um Kinder, die am Leben sind oder überhaupt um Alleinerziehende. Eine Frau hat auch ein Leben, das zu schützen gilt. Und du kannst dein Kind auch nur gut erziehen, wenn es dir gut geht.
Abtreibung, ein schwieriges Thema. Isabel Engels hat berichtet. Morgen im Europajournal hören Sie Berichte aus Georgien und aus dem Kosovo und ein Gespräch mit der prominenten Linguistin Ruth Wodak. Am Montag im Journal Panorama: große Flucht- und Migrationsströme nach Österreich gibt es nicht erst heute, die gab es